Und da kommt dann auch wieder so viel zusammen. Also ich möchte keine schlechte Stimmung machen im Team. Ich möchte niemanden auch damit belasten, ja. Insbesondere, wenn andere gerade eben eine glückliche Schwangerschaft haben. Also ich möchte nicht jemanden so die Freude wegnehmen oder jetzt das Gefühl. Das sind so ganz Dinge. Gleichzeitig möchte ich irgendwie die Möglichkeit haben, dass Leute auch Rücksicht nehmen können, weil sie können es nur, wenn sie auch wissen. Und das ist, vielleicht kann man da jetzt die große Klammer spannen zum Alkohol. Weil es ist eigentlich eine ähnliche Situation mit, wie gehe ich denn damit um, wenn ich abhängig bin oder war oder gerade im Prozess des Nüchternwerdens bin, wie kommuniziere ich das meinem Umfeld? Du fragst dich, wie zur Hölle man ohne Alkohol glücklich sein kann? Dann ist das Sober Art Studio was für dich. Das Sober Art Studio ist eine wöchentliche Live-Klasse, immer sonntagsabends von 20 bis 21 Uhr via Zoom. Dort lernst du, wie Alkohol auf dein Gehirn, deinen Körper wirkt, warum es uns so schwer fällt, ihn zu kontrollieren. Dich erwartet viel Wissen und Inspiration, eine total süße kleine Gruppe und vor allem ganz, ganz viel Liebe und Support für dich. Und obendrauf ist es Pay As You Wish, also du bestimmst den Preis. Am 5.4. starten wir in den Themenmonat April, warum wir trinken. Bis zum 12. kannst du dich noch für den April anmelden. Verpasse nichts, check gern die Website für mehr Infos. Ich packe dir alles in die Shownotes und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen bei der monatlichen Folge von Recap in Progress. Mein Name ist Linda Fress und gemeinsam mit Katharina Leas-Blawinski von Wiener Null lassen wir den Monat Revue passieren. Und heute brechen wir Tabus, große Tabus. Nicht nur eins, sondern gleich viele. Es geht um Schwangerschaftsverlust und Fehlgeburt. Es geht um Kontaktabbruch mit den Eltern und ein selbstbestimmtes, kinderfreies Leben. Alles Tabuthemen, die wir hier in einer Stunde behandeln. Ein Wahnsinn, definitiv eine der privatesten Folgen hier bei Sober Art. Falls du neu hier bist, bei Sober Art geht es darum, wie ich ein selbstbestimmtes, nüchternes Leben führen kann, und Recap in Progress versteht sich nochmal als Erweiterung, in denen wir im Dialog auch mal links und rechts schauen und alles Mögliche besprechen, aber selbstverständlich immer wieder den Bogen auch zum Alkohol und zur Nüchternheit spannen. Denn nüchtern sein ist so viel mehr als einfach nur nicht zu trinken. Es ist das pure Leben mit all seinen Höhen und auch Tiefen. Hey, Kathi.
Hallo, Linda. Wie geht's dir?
Mir geht's wirklich sehr gut.
Das ist schön.
Mir geht's super. Das erste Quartal liegt hinter uns. Herrgott, Himmel.
Das stimmt, das ist total verrückt. Ich weiß auch gar nicht, wo das hin ist. Irgendwie war gerade eben gefühlt noch Silvester und wir haben gerade noch über Jahresrückblick geredet und. Und plötzlich ist einfach Anfang April.
Ja.
Und heute ist auch der 1. April.
Ein Quartal Recap in Progress. Wie war dein Monat?
Eigentlich ganz gut, aber auch stressig natürlich, weil irgendwie viel zu tun, viel unterschiedliche Sachen zu tun, zu managen. Also eigentlich geht's mir ganz gut, trotz der stressigen Zeit. Stressig in dem Sinne, weil einfach in der Arbeit viele verschiedene Dinge angestanden sind oder anstehen. Ich natürlich jetzt schon auch langsam in diese Rolle hineinkomme und hineinwachse, in der ich sozusagen im Unternehmen angestellt bin. Das ist natürlich auch eine Führungsrolle, muss man sagen. Also ich bin einfach für einen ganzen Bereich verantwortlich. Und das ist nochmal ein ganz anderes Learning, weil man natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten hat, die einfach unterschiedlich agieren, reagieren und man dann so ein bisschen, immer ein bisschen dazwischen ist, auch zwischen sozusagen Chefetage und zwischen den anderen. Und ja, also interessant auf jeden Fall.
Ist das deine erste Führungsposition?
Ja, also nach der Selbstständigkeit natürlich, auf jeden Fall.
Und das ist sehr viel Selbstführung und so weiter?
Ja, und auch sehr viel Organisation. Also könnte man so aufteilen, in Hälfte ist Organisation und Managen und dann sozusagen muss ich in der anderen Hälfte noch meinen eigenen Staff unterbringen. Und dann habe ich ja noch dazu meinen selbstständigen Staff. Also es kommt alles irgendwie sehr viel zusammen. So.
Ja. Ja. Was ist, ich finde Führung auch total das spannende Thema. Mhm. Wie, was sind so deine größten Learnings oder an was hältst du dich so bei dem Thema? Wie gehst du an das Thema Führung heran?
Mehr zuhören als reden.
Ja.
Auf jeden Fall. Und das Learning, dass man sowieso nicht allen recht machen kann. Also ich habe dann natürlich auch die Tendenz, dass ich versuche, irgendwie alles unter einen Hut zu bringen, aber das geht halt manchmal nicht. Manchmal muss man einfach auch Sachen entscheiden. Natürlich auch, die man nicht über Leute drüber fahren, aber man kann gar nicht alles irgendwie berücksichtigen oder mit aufnehmen, weil das ist ja auch sozusagen Teil des Jobprofils oder des Anforderungsprofils, dass man Sachen einfach entscheidet. Aber prinzipiell finde ich es eigentlich total cool. Also in dem Unternehmen, wo ich bin, sind eigentlich sehr viele coole Leute und unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedlichen Alters. Und da ist schon, also es ist auf jeden Fall total anders als alle Jobs, die ich davor hatte. Ja, davor macht man halt, ist man in der anderen Rolle und arbeitet natürlich auch selbstständig und das tun die auch alle oder viele oder die halt dann sozusagen, die ich dann anleiten muss. Aber natürlich, wenn man vorher in einer anderen Position war, ist es einfach eine Umstellung, auf der anderen Seite zu sitzen und sich dann aber auch auf der einen Seite genug Zeit zu nehmen als Führungskraft für die anderen, aber auch genug Zeit für sich selber. Also das ist gerade so ein bisschen dieser Spagat, wenn ich sage, es war stressig. Deswegen gut, dass du nachgefragt hast, weil ich komme auch sozusagen im Reden selber gerade drauf, was eigentlich so stressig war für mich und was so das Learning war aus den ganzen letzten 3 Monaten eigentlich, ja. Also die Zeit vergeht dann doch wie im Fluge.
Ja, das tut sie. Ja, total spannend. Ich glaube, man lernt sich dann wirklich auch oder muss sich in einer Führungsposition dann auch wirklich distanzieren lernen. Mhm. Und gleichzeitig seine Sensibilität nicht verlieren. Und das ist ein, also ich stelle es mir sehr, sehr, Entschuldigung, sehr, sehr spannend. Spannend vor und auch für die persönliche Entwicklung einfach unfassbar bereichernd.
Ganz, ganz sicher auf jeden Fall. Aber du bist ja auch Führungskraft gewesen, ne? Das kann man schon so sagen.
Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen im pädagogischen Bereich und in meiner Arbeit geht es ganz, ganz viel auch um Kompetenzförderung und Stärkung von Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen, also Stärkung des Selbstbewusstseins, der sozialen Kompetenz, anderer Fähigkeiten. Auch extrem spannend, eigentlich auch eine große Parallele zu Sober Art. Und genau, aber der Standort, den ich geleitet habe, ist sozusagen eben, ergibt sich aus mir, die den Standort eben führt und Ehrenamtlichen, die sich ehrenamtlich engagieren mit Kindern und Jugendlichen, die dann hier und da eher pädagogische Unterstützung vielleicht brauchen. Und natürlich auch in einen Rahmen und eine Sicherheit und all das, was ein Team ja auch braucht. Sich sicher fühlen, das Gefühl haben, sie können mit allen Problemen zu einem kommen und es gibt eine offene Gesprächskultur und so. Also das sind schon Aspekte, die auch quasi für einen Führungsjob sehr, sehr wichtig sind. Aber genau, die Arbeit mit Angestellten ist dann doch nochmal anders.
Ja, wobei man sagen muss, es sind ja nicht meine Angestellten. Also das ist ja.
Nein, aber du kannst Menschen, die irgendwie für einen Job bezahlt bekommen, einfach mehr abverlangen. Ja, schon. Ja, als, ja, schon.
Ja, als Ehrenamtlichen, ja. Aber trotzdem wahnsinnig spannend. Auch von deiner Perspektive würde mich auch noch interessieren, was da so deine größten Learnings waren, beziehungsweise, wie du gesagt hast vorhin, man lernt sich ja in jeder Rolle irgendwie neu kennen. Ja? Was hast du sozusagen aus dieser Rolle für dich mitgenommen oder entdeckt?
Ich glaube, eine Ruhe, weil ich natürlich auch viel in Kontakt bin mit Kindern und Jugendlichen und auch größeren Gruppen an Kindern und Jugendlichen, die einfach Kinder sind und laut und zum Teil aber auch schwierige Backgrounds haben. Und da gibt es Phasen in der Kurszeit, wo es einfach ein bisschen drunter und drüber geht. Und ich glaube, einfach dort im Sturm sich dazu zu entscheiden, sich jetzt nicht zu stressen. Genau, und Zeitmanagement, denke ich auch.
Ja, das nicht stressen lassen, das kannst du, kannst mir gerne noch den einen oder anderen Tipp geben.
ich weiß gar nicht, ja.
Ich bin so oft, also ich merke das auch richtig, wenn dann viel auf mich einprasselt von allen Seiten, ja, also gerade auch Stichwort ADHS, brauche ich so einen ruhigen Moment, wo ich mich hinsetze und mir denke, okay, das ist jetzt alles in der letzten halben Stunde gekommen, das und das. Wo lösche ich zuerst das Feuer? Was mache ich zuerst? Und was ist eigentlich auch wirklich wichtig? Und das ist auch so ein ganz großes Thema bei Leuten mit ADHS, dass sie dann sozusagen erstmal ihre Prioritäten straight kriegen müssen und sagen, okay, das von all diesen Dingen, von diesen 5 Dingen, die jetzt in einer halben Stunde auf mich eingeprasselt sind, ist das eigentlich gerade das Wichtigste oder das, was die größte Prio hat? Und dann kommt das und das und das. Und jetzt kümmere ich mich mal um das und alles andere ist mal draußen. So.
Ja, aber hast ja eh schon die Lösung.
Ja, natürlich.
Doch, das ist es ja. You got it. Ich meine, du könntest ja auch die Sachen, wenn sie in deinem Kopf sind und einfach zu wirr, kurz runterschreiben. Das dauert ja auch maximal eine halbe Minute wahrscheinlich.
Ja, das mache ich eh. Das mache ich mit Post-its und ich habe auch Farbcodes, weil ich ein Freak bin. Aber
ja.
Vergesse ich die Sachen auch nicht. Also gerade wenn viele Sachen kommen und dann picken sie einfach alle am Screen hinten, dann ist das auch ja tatsächlich super für mich, weil ich sehr visuell bin.
Ja, die Prioritäten zu setzen ist in meinem Job super einfach, weil die Sicherheit der Kinder halt immer an erster Stelle steht. Also das heißt, wenn ein Kind nicht auftaucht, ist es einfach wichtig, dem nachzugehen, also den Überblick zu behalten. Das ist so das Wichtigste und danach kommen alle anderen Sachen. Und deshalb da muss man gar nicht so viel, das ist eher so ein bisschen simpler.
Ja, haben wahrscheinlich beide Jobs ihre Stress.
Nein, wir betteln jetzt darum, welcher Job stressiger ist.
Bitte, ich will das nicht gewinnen. Bitte lass mich das nicht gewinnen.
Du bist doch die hier immer Awards gewinnt und so.
Ach, stopp, einen.
Ja, das ist mit dem Stress Award ist es dann plural.
Ja, was gibt's denn bei dir Neues? Du warst jetzt letztens krank, habe ich mitbekommen.
Der März war geprägt genau von Krankheit. Leider, ich glaube, die erste Märzwoche war noch einigermaßen okay. Und dann habe ich die Grippe bekommen. Tada! Kriegt man da einen Award? Die richtige Grippe. Influenza A. Ich habe es testen lassen. Und war ärgerlich, weil ich eigentlich durch die ganze Grippe-Saison im Winter super gut durchgekommen bin. Also ich bin nicht krank geworden. Und dann hat es mich jetzt doch nochmal erwischt. Und ja, das jetzt auch. Wir haben schon vorher gesprochen. Nochmal eine besondere Situation gewesen, weil ich jetzt auch nicht jedes Medikament nehmen durfte, da ich schwanger bin. Und jetzt ist es hier verkündet im Podcast. Ich habe mir gedacht, warum soll ich es nicht erzählen? Es ist einfach so ein großer Teil natürlich auch jetzt so des Alltags und wir sind ja auch, wie du weißt, du weißt es ja eh, etwas vorbelastet, weil die ganze Kinderwunschphase einfach nicht so easy war und wir haben uns jetzt gemeinsam, entschieden, irgendwie heute mal auch ein bisschen darüber zu sprechen auch, weil es auch ein großes Tabuthema ist, Thema Fehlgeburten und unerfüllter Kinderwunsch. Und diese ganze Phase kann sehr, sehr herausfordernd sein. Wir haben 2 Schwangerschaften verloren, bevor es jetzt geklappt hat. Und Entschuldigung, ich muss mich öfters räuspern. Hat vielleicht was mit dem Thema zu tun, aber ich glaube auch noch so ein bisschen die Reste der Influenza. Genau, und da waren wir jetzt einfach nochmal extra, ja, man ist einfach geprimed, soll man sagen, etwas vorbelastet.
Vielen Dank fürs Teilen. Ich weiß es natürlich schon, ja, aber ich finde es trotzdem mega, mega gut und mutig, dass du auch eben über dieses Thema sprichst, was, wie du ganz richtig gesagt hast, einfach gesellschaftlich total tabuisiert wird, beziehungsweise man einfach auch nicht, wenn man nicht explizit danach sucht, darüber stolpert. Ja. Also ich glaube, auch in Freundeskreisen wird es nicht thematisiert, wie oft das vorkommt oder vorkommen kann. Also finde ich mega mutig von dir, dass du darüber sprichst und auch super wichtig.
Ja, danke. Es ist tatsächlich jede dritte Frau davon betroffen, zumindest einmal eine Fehlgeburt zu erleben. Und also bei uns war es auch nicht irgendwie zufällig. Wir sind dann nämlich draufgekommen, es hat wirklich tatsächlich körperliche Ursache gehabt. Also es war nicht einfach so random, wie das grundlos sozusagen, wie das halt auch passieren kann. Oder meistens ist es eh nicht grundlos, aber man lässt das dann auch nicht abklären und es passt schon einfach, weil das eben so normal ist und der Körper sagt, okay, hat irgendwas nicht gestimmt und so. Aber bei mir ist die Situation dann irgendwie nochmal spezieller gewesen. Und was ich, da muss ich jetzt nicht ins Detail drauf eingehen, aber wir haben auf jeden Fall eine sehr gute Ärztin gefunden, die dort uns mit bestem Wissen und Gewissen unterstützt. Und vor allen Dingen auch sehr viel, ja, Know-how mitbringt, was unsere Ärzte davor nicht hatten. Und das ist auch ein Rat an alle, ey, wirklich holt euch mindestens zwei Meinungen. Bei uns war es pures Glück, weil es war eine Vertretungsärztin und wir hätten es sonst. Da diese Ärzte, wo ich vorher war, ja auch so nett waren, also so super nett und lieb und so, ich glaube, wir hätten uns nämlich da nicht noch an wen anders gewendet. Und das war purer Zufall, dass sie uns so in die Arme gefallen ist, weil sie da eben vertreten hat. Und das ist wirklich ein riesengroßes Geschenk, für das wir extrem dankbar sind. Und ich habe dann eben Infusionstherapie und Tabletten und so bekommen. Weil mit meinem, also es ist, man kann es eh sagen, es geht so ein bisschen um, es geht ja bei einer Schwangerschaft auch ganz viel ums Immunsystem und mein Körper kämpft einfach extrem gegen die Schwangerschaft eigentlich an und das musste medikamentös behandelt werden und hat dann jetzt auch irgendwie beim ersten Mal gut geklappt so mit den Medikamenten, hat aber auch dafür gesorgt, dass ich die ersten 3 Monate wirklich an meine Grenzen gekommen bin, weil eben man hat kein Gespür dafür, passt noch alles, passt es nicht. Ich hatte wirklich depressive Verstimmungen, da es wirklich nur temporär war. Im Nachhinein möchte ich gar nicht Depression sagen, aber auf jeden Fall starke depressive Verstimmung, extreme Antriebslosigkeit. Also ich habe echt gar nichts mehr hinbekommen. Also was heißt gar nicht? Man denkt, man hat eigentlich gar nichts hinbekommen. Ich habe meine Anstellung gemacht. Ja, ich bin ja noch angestellt gewesen. Ich habe den Podcast hinbekommen und so und also ne? Aber
genau, das wollte ich an dieser Stelle sagen, bevor sozusagen die Schwangerschaftsdemenz einsetzt. Du hast ja wohl Sachen hinbekommen, aber natürlich, ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig war. Du hast ja auch irgendwie erzählt anfangs, also allein abgesehen vom Thema, ja, das ist halt einfach dann natürlich wahnsinnig belastend ist, wenn es schon zweimal und furchtbar gewesen sein muss, wenn es schon zweimal nicht geklappt hat und dann beim dritten Mal ist man so, okay, klappt es jetzt oder nicht? Und dann hattest du ja auch noch Schlafstörungen, wenn ich mich richtig
extreme
erinnere.
Extreme also Schlafstörungen, extreme, ich konnte gar nicht mehr schlafen, ja.
Also ich finde, du hast ehrlich gesagt für all das, wenn man all diese Parameter bedenkt, sehr viel hinbekommen und du hast es immer noch. Shout out an dieser Stelle.
Danke.
Das nicht hinbekommen, will ich nicht
sagen. Nein, ja, das kann ich auch wirklich nicht sagen, ja. Und was ja auch noch, also ich war ja noch im Spital bei dem, also der Verlust der ersten Schwangerschaft war noch okay. So, also es war noch irgendwie, ja, das passiert halt. Also es passiert halt wirklich vielen Frauen. Ich habe das relativ gut verarbeitet. Ich bin aus dem Spital gekommen, ich bin den nächsten Tag wieder arbeiten gegangen. Ich habe niemandem in der Arbeit davon erzählt. Das ist jetzt nichts, was ich erzähle, weil ich da sehr stolz drauf bin. Und wenn man das unbedingt so machen muss, um Himmels willen auf gar keinen Fall, ein ganz individuelles Thema, da kann sich jede Frau so viel Zeit nehmen, wie sie braucht. Und das soll jetzt bitte nicht der Maßstab sein. Ich konnte es ganz gut handeln. Ich habe irgendwie gewusst, was ich brauche. Ich habe einfach wieder arbeiten wollen. So ganz schnell. Und dann war das auch irgendwie voll okay. Also es war irgendwie noch voll okay. Beim zweiten Mal war es schon komplett anders. Plus es kam eine große Sache noch hinzu. Und es ist der zweite Tabubruch hier. Ich habe den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen. Und das war noch im, also ich war noch im Krankenhaus. Es ist das ganze Prozedere im Spital eben passiert. Und quasi am Tag meiner Entlassung, also am Tag davor ist es passiert. Und ja, ich habe mit meiner Mutter telefoniert und wie zu erwarten, aber man ist ja doch naiv und hofft immer, nicht die Unterstützung bekommen, die ich mir gewünscht hätte. Habe mich da sehr, sehr, sehr im Stich, wurde auch im Stich gelassen, ganz objektiv, wie schon immer. Und es hat wahnsinnig viel aus meiner Jugend, insbesondere aus meiner Jugend und auch Kindheit und so, wieder hochgeholt. Und ich weiß noch, ich bin komplett orientierungslos durch dieses Krankenhaus gelaufen und wollte eigentlich zum Entlassung, um den Entlassungsbrief noch irgendwie zu kriegen. Und habe den Weg nicht gefunden und bin zusammengebrochen und hatte die schlimmste Panikattacke. Und es war einfach alles so, so schlimm. Und ich habe dann mich auch noch an dem Tag entschieden, keinen Kontakt mehr zu ihr haben zu wollen. Und ihr auch noch, genau. Und dann das kommuniziert und so mit ganz nett und Dankbarkeit und so. Also das waren zwei ganz, ganz große Themen, die wirklich tief reingingen und die mich schon an meine Grenzen irgendwie gebracht haben. Ja, und dann habe ich Sober Art gestartet. Wow. Ja, das war ja genau. Ja. Mhm, das war genau die Zeit. Ja,
alles zusammen, ja. Das ist wirklich wahnsinnig leid. Das ist einfach, aber es ist dann so krass, weil ich kenne das auch, wenn so viele negative Ereignisse knapp hintereinander sind, ist es meistens ein bisschen so bewirkt das einen meistens zu einem kompletten Neustart oder zu einer zumindest tiefgreifenden Veränderung, sagen wir es mal so. Ja,
ja und auch spannend, also wie man dann eben mit solchen Themen auch dann im Job umgeht. Also kommuniziert man das nicht? Wie tut man da, inwieweit, ne? So lässt man Leute davon wissen. Und wie gesagt, ich arbeite im pädagogischen Bereich. Das heißt, ganz klischeehaft, super viele Frauen. Junges Team, alle genau im gebärfähigen Alter. Und es ist in dieser Kinderwunschphase sind einfach wirklich gefühlt alle 10 Minuten ist irgendjemand schwanger geworden. Und es war am Anfang noch voll fein für mich. Ich hatte wirklich gar kein Problem. Null, also so. Aber nach dem zweiten Mal wurde das echt, irgendwie hat sich das schon verändert. Und ja, das auch, also es ist einfach dann interessant, okay, wie gehe ich im Arbeitsumfeld dann auch damit um? Und da kommt dann auch wieder so viel zusammen. Also ich möchte keine schlechte Stimmung machen im Team. Ich möchte niemanden auch damit belasten, ja. Insbesondere, wenn andere gerade eben eine glückliche Schwangerschaft haben. Also ich möchte nicht jemanden so die Freude wegnehmen oder jetzt das Gefühl. Das sind so ganz Dinge. Gleichzeitig möchte ich irgendwie die Möglichkeit haben, dass Leute auch Rücksicht nehmen können, weil sie können es nur, wenn sie auch wissen. Und das ist vielleicht, kann man da jetzt die große Klammer spannen zum Alkohol. Weil es ist eigentlich eine ähnliche Situation mit, wie gehe ich denn damit um, wenn ich abhängig bin oder war oder gerade im Prozess des Nüchternwerdens bin, wie kommuniziere ich das meinem Umfeld? Ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, aber in meinem sozialen Umfeld, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis weise ich Leute da ein, eben auch vielleicht Gedanken, ich will jetzt nicht hier so ein serious Thema aufmachen. Ich mag ja, dass alle Spaß haben und sich gut fühlen. Gleichzeitig möchte ich auch zu mir stehen und zu meiner Geschichte und ich möchte, dass Leute auch Rücksicht nehmen können und so großer Spagat, ganz individuelle Entscheidungen. Auf jeden Fall hat es mir dann, also ich habe es dann nämlich auch geteilt in einem Teammeeting und manchen auch so face-to-face und genau, und es war schon sehr, sehr gut. Also mir hat es war weird auch, natürlich, es ist jetzt nicht irgendwie super cool, so das Thema so von einer Gruppe und gerade im Arbeitskontext aufzumachen, aber unser Team ist sehr, sehr jung, sehr, sehr cool, alle sind wirklich, also 1A sensibel und nett und so weiter und deswegen, also wenn ich da dann, also war wirklich sehr supportive und eigentlich eine gute Erfahrung damit gemacht.
Ja, da gehört aber auf jeden Fall ein bisschen Mut dazu, dass man das eben auch anspricht. Und ich glaube, das, was du vorhin erwähnt hast, das ist auch etwas so typisch Weibliches, dieses, ich will niemanden irgendwie belasten mit meinen Problemen, ich möchte niemanden die Stimmung vermiesen. Also so dieses sozusagen nicht, ich möchte nicht sagen den Schein wahren, weil das klingt zu negativ. Ich meine es positiver als das auf jeden Fall, aber das, was wir Frauen, glaube ich, einfach auch sozusagen von klein auf vermittelt bekommen haben, einfach auch reinzupassen und sich zu adaptieren. Das ist, glaube ich, so ein, ich meine, abgesehen davon, dass man es jetzt nicht unbedingt von sich aus auch teilen möchte, das ist ja noch ein zweiter Aspekt. Aber ich
absolut,
glaube,
absolut, einige, absolut.
Und das verstehe ich auch natürlich, ja, dass ich
total.
Das im Moment nicht teilen will. Ja, also das geht
total,
auch niemandem
total.
Außer mich de facto, weil es ist ja mein Körper. Und das, was darin passiert, ja, klar.
Ja. Ja, und auch, was ich auch voll gut verstehe, ist eben einen Ort zu haben, wo der nicht mit dieser Geschichte belastet ist.
Mm.
So. Das kann ja auch ein großer Vorteil sein. Also es gibt tausend Gründe, warum man das irgendwie nicht teilt. Und wie gesagt, das muss jeder wirklich für sich selbst entscheiden. Du hast total recht. Es ist irgendwie so ein typisches Frauending, so für die Stimmung verantwortlich zu sein, ne? Also so diese Arbeiten zu übernehmen, das übernehmen ganz oft Frauen. Frauen übernehmen ganz oft dieses so, ich back den Kuchen, ich mache diese ganzen unbezahlten Arbeiten schon wieder eigentlich. Ich mache hier die gute Stimmung, ich hole Kaffee aus der Kaffeeküche, mag jemand was? Also so, ne, das sind diese ganzen, ich schreibe das Protokoll, wer schreibt denn das Protokoll? Meistens
ja.
Wahrscheinlich, ne? So, die eigentlich einen beruflich gar nicht so arg weiterbringen, aber die einfach, damit sich alle wohlfühlen. Was auch noch eine Parallele ist, nämlich zum Thema Sucht und Alkohol. Für mich war es dieses Geheimhalten. Also so dieses, es darf auf gar keinen Fall jemand wissen, es darf keiner wissen, dass ich schwanger bin, weil es sind noch die ersten 3 Monate und es ist also heikel und es darf keiner wissen, dass wir Schwangerschaften verloren haben, weil whatever, aus benannten Gründen eventuell, dieses so ein Ding draus machen. Das hat es für mich so groß gemacht, weißt du? Also das macht es irgendwie so riesig. Das ist so ein Geheimnis, was du irgendwie wahren musst. Das sagen ja so viele um einen herum, oder? Erzähl's nicht vor der 12. Woche. Und ich denke mir, why not? So, also warum nicht? Ich erzähle ja auch, wenn ich krank bin mal oder wenn ich irgendein körperliches Leiden habe, wird ja auch, ich habe meinen Arm gebrochen. Das sind alles Dinge, die uns widerfahren und auch mit der Alkoholabhängigkeit. Es ist nämlich so schambehaftet.
Genau, das wollte ich gerade sagen, Entschuldige, es ist total schambehaftet, ja. Weil ich Scham, wenn ich krank bin, also wenn ich wirklich irgendwie eine Alkoholsucht habe, was ja eine Krankheit ist,
ja.
Oder wenn ich eben, wie du sagst, ja, weil es könnte ja was schiefgehen und was dann? Ja, was ist dann? Ja, so what? Also ich meine nicht so what im Sinne für dich, weil für dich ist es natürlich nicht so what, aber warum, ja, also je nachdem finde ich, wie es halt einem selber das persönliche Bedürfnis ist. Aber die Scham ist, glaube ich, wirklich so die treibende Komponente und die Kraft. Und das ist wieder die Klammer zu uns Frauen, so, oder auch zu mir, was ich auch merke, wie schambehaftet und wie sehr das halt aus der Kindheit kommt.
Ja, es ist was extrem Gesellschaftliches. Es ist etwas, was insbesondere Frauen betrifft, wobei in der Sucht, glaube ich, sich ganz, ganz viele irgendwie schämen. Und was auch mit der Scham ja einhergeht, was die Scham ja eigentlich impliziert, ist dieses Gefühl, es ist meine Schuld. Es ist meine Schuld, dass ich diese körperlich anscheinend nicht in der Lage bin, eine gesunde Schwangerschaft, ein Kind zu bekommen, wie es vielleicht gesellschaftlich von mir erwartet wird, wie ich es vielleicht selbst von mir und meinem Körper erwarte und mich mit anderen vergleiche, dessen Geschichte ich vielleicht nicht mal kenne, weil wir haben eh schon gesagt, die wenigsten sprechen darüber und es ist meine Schuld, dass ich süchtig bin. Ja, also es ist quasi ein ähnliches Gefühl, es kommt aus derselben Schublade, aus derselben Kategorie und es impliziert, ich bin schuld, ich krieg's nicht hin, Alkohol zu kontrollieren, ich bin hier die das Problem, alle anderen kriegen's ja hin. Auch ein komplett verzerrtes Bild, auch eine große Parallele.
Total. Total.
Ein Bullshit. Ja, es ist ein Bullshit. Du siehst einfach Leute mit Kindern, du siehst oder Leute mit, die in der Bar sitzen und Fun haben. Man sieht immer nur diesen kleinen Ausschnitt und du weißt nie, welche Geschichte wirklich dahinter steckt und die wenigsten reden drüber. Und es macht das ganze Problem oder diese ganze Qual oder diese ganzen Gedanken, man muss es nicht mal Problem nennen eigentlich, so groß. Es macht es einfach viel größer, es macht es auch schwieriger, weil wir so isoliert damit sind und uns quasi als Außenseiter der Gesellschaft fühlen. Mhm. Und dann, wenn man sich mal aufmacht und das erzählt, das ist erstaunlich, wie viele sagen, hey, ich auch. Ey, boah, ich kenne das. Also wie viele Menschen habe ich jetzt schon kennengelernt, die eine ganz ähnliche Geschichte, Kinderwunschgeschichte mit mir teilen. Und dann merkt man, hey, man ist eigentlich gar nicht allein damit. Es ist ein trauriges Phänomen, was einfach wirklich ganz, ganz viele betrifft und ich habe wirklich keine Schuld. Und du kannst aber in der Arbeit, also das ist dann auch wieder, das ist auch so eine Sache, die ich gelernt habe, du machst das halt natürlich für dich. Und ich glaube, da muss man dann auch sich gut abgrenzen können, weil you never know. Weißt du, was andere denken, wenn du offen irgendwie deine Geschichte kommunizierst? Und ich verstehe es sehr gut, wenn man sich dagegen entscheidet. Weil es eben auch die Suchtgeschichte, es ist privat angelegen. Also Sucht im Allgemeinen ist natürlich eine politische Angelegenheit, aber für einen persönlich ganz individuell, ganz privat, muss man echt nicht mit jedem teilen, auf gar keinen Fall. Genau, und wenn man es dann eben tut, macht man es für sich. Und das muss man sich halt auch erstmal rausnehmen, weil es wird, genau, vielleicht, du weißt halt nicht, was die Leute dann denken. Es ist auch nicht mehr in deiner Kontrolle. Und vielleicht, und sich auch davon loslösen, schlechte Stimmung zu machen. Ich finde das auch so eine Sache beim Alkohol. Wir gehen irgendwo hin und wir sagen, nein, wir trinken nicht. Warum? Weiß ich nicht. A, B, whatever. Was man sich halt überlegt hat. Oder
auch gar nicht.
Ja, oder gar nichts sagt. Oder auch gar nichts sagt. Ja, mir geht's besser ohne Alkohol. Mann, du Spaßbremse. Sich diesen Schuh nicht anzuziehen. Und ich habe dann auch entschieden in der Arbeit, ich werde es kommunizieren. Es ist in der Verantwortung auch von den anderen. Ich werde jetzt nicht den ganzen Tag mein Leid singen und klagen, natürlich nicht. Aber jeder ist auch für sich selbst dann verantwortlich zu sagen, okay, arge Geschichte, aber wir müssen lernen, uns auch dann also mitzufühlen und gleichzeitig auch zu distanzieren eben von der Tragik von anderen und zu sagen, okay. Und ich glaube, wenn jemand spürt, hey, ich stehe wirklich dazu, du stehst dazu, du stehst auch zu deiner Vergangenheit, zu deiner Geschichte und das ist sehr confident und das ist okay. Und du stehst auch zu deiner Schwäche und so. Ich glaube, dann ist dein Umgang auch leichter. Und Leute merken, hey, da muss ich nicht auf Eierschalen rumlaufen, sondern da kann ich einfach auch, da kriege ich Feedback, wenn was zu schwer ist. Und für mich war es eben auch wichtig, dass das andere wissen, dass ich sagen kann, hey, halt stopp, das wird mir gerade too much. Du hast einfach keine Möglichkeit, das zu kommunizieren, wenn niemand Bescheid weiß. Du kannst immer nur flüchten.
Ja, natürlich. Genau, weil woher? Sie können ja nicht deine Gedanken lesen, Gott sei Dank.
Nein.
Noch nicht?
Noch nicht? Na, Gott sei Dank, bitte nicht. Genau, du kannst immer nur die Flucht ergreifen. Und im sozialen Kontext mit Alkohol und so ist das ganz, ganz ähnlich.
Ja, es ist halt sehr defensiv, ne? Ja. Es ist halt eben... Die Defensive ist ja, also das ist sehr, sehr passiv, vielleicht nicht defensiv, sondern passiv ist das bessere Wort. Mhm, wenn du aktiv rausgehst und sagst, hey, mir geht's gerade so und so, ist halt so, ja.
Ja.
Ohne jetzt jemanden irgendwie, keine Ahnung, zu sehr zu belasten oder so, aber indem du einfach in dem Ausmaß, in dem du kannst, deinen Gefühlszustand kommunizierst, ist ja für die andere Person oder für die anderen Personen ist ja auch schon viel gewonnen, weil die das auch eingrenzen können. Ich meine, oft spürt man ja, dass etwas ist, habe ich das Gefühl, egal ob jetzt mit Alkohol oder eben mit sonstigen Themen. Und solange es nicht ausgesprochen ist, ist es halt auch viel größer, als weil es halt einfach im Kopf so groß wird. Ja.
Wie ist es denn bei dir eigentlich mit dem Kinderkriegen? Es ist etwas, was ich nie einfach so fragen würde, eigentlich, ja, jemanden, weil wir haben es vorher abgeklärt, dass ich das frage, weil es einfach spannend ist.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil dann mache ich jetzt sozusagen das dritte gesellschaftliche Tabuthema auf in diesem Podcast,
ja.
Nämlich wenn man sich aktiv dafür entscheidet, kinderfrei zu sein, also nicht kinderlos, sondern kinderfrei, ist ja auch sehr politisch das ganze Thema und feministisch behaftet und.
Mhm.
Und auch sozusagen die andere Seite der Medaille, dass Leute dann oft fragen, ja, warum nicht? Also gerade auch zum Beispiel ältere Familienmitglieder oder so die klassischen Omas, Mütter, Tanten. Ich muss dazu sagen, ein Teil von meiner Familie kommt aus Polen, da ist immer noch Verwandtschaft am Land, da ist das natürlich auch viel traditioneller auch noch, also wahrscheinlich eher auch so wie hier, ähnlich am Land, aber ja gut, halt vielleicht noch einen Tick mehr, weil es halt auch katholischer ist und. Und ich habe einfach, also für mich war es eigentlich recht einfach, weil ich hatte nie das Gefühl, ich muss mich, oder sagen wir es mal so, stand schon am Schirm, aber es war für mich relativ bald oder schnell klar, dass das einfach nicht meins ist. Mhm. Und ich habe dann auch sehr schnell versucht sozusagen, weil man wird ja dann oft auch in so eine Ecke geschoben, so okay, zu egoistisch, zu was weiß ich was, keine Ahnung, Karriere geil oder keine Ahnung was. Ich habe sehr schnell aufgehört, in die Rechtfertigung zu gehen. Ja, also das kann man jetzt natürlich rechtfertigen, das muss jeder für sich entscheiden, ob er Kinder möchte oder nicht. Ich mag es, ich habe mich trotzdem nicht für Kinder entschieden, sagen wir so. Also nicht gegen Kinder. Ich habe auch die Kinder meiner Freunde total gern und ich finde sie lustig. Aber es sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe und ich habe dann einfach sehr schnell aufgehört, mit den Rechtfertigungsargumenten zu kommen, sondern das ist dann einfach so und es ist okay für mich und ich fühle mich dann auch gar nicht angegriffen, ja. Also ich kann das schon auch differenzieren, wenn die Oma am Land natürlich nachfragt, weil das ist halt für sie total normal und einfach auch so was Stereotypisches. Das sage ich halt meistens, ich meine, die ist noch dazu, also das ist die Oma in Polen, die ist noch dazu dement, dann sage ich, ja Oma, nächstes Jahr, also das ist mein Umgang mit dir jetzt, so. Aber oder ich wechsle das Thema oder ich sage einfach nur, ja, nein, aber möchte das jetzt auch nicht besprechen. Also habe auch kein Problem, das prinzipiell zu besprechen. Also gerade auch jetzt in so einem Rahmen finde ich super, finde ich auch wichtig, weil, wie gesagt, drittes gesellschaftliches Tabuthema. Ja. Aber wenn ich merke, es kommt sozusagen nicht aus einem Place of Interest und gegenseitigen Verständnis, dann gehe ich da auch gar nicht mehr rein in die Rechtfertigung. Das war jetzt eigentlich auch ziemlich viel Rechtfertigung dafür, dass ich gesagt habe, ich rechtfertige mich nicht.
Nein, es war bloße Erklärung.
Es war eine Erklärung, ja.
Wie du sagst, wirklich ein weiteres gesellschaftliches Tabu. Und oft werden Frauen, die sich eben auch für so einen Weg entscheiden, dann schon auch sanktioniert. Kriegst du das mit?
Ja, ich kann mich erinnern, also tatsächlich das, was ich vorher erzählt habe, so die Tanten, die Omas, das ist okay, das whatever. Aber was tatsächlich ein großes Thema war, war das Thema mit meinem Vater. Da war ich wirklich total, weil ich reagiere eigentlich normalerweise recht gelassen auf dieses Thema. Aber mein Vater war da tatsächlich, der konnte das zuerst überhaupt nicht akzeptieren, als ich ihm irgendwann gesagt habe, ich möchte keine Kinder. Und was einfach an sich schon mal total problematisch und übergriffig ist. Aber Gut, mein Vater, muss man dazu sagen, mit dem bin ich nicht aufgewachsen. Der ist, hat sich, meine Mutter und er haben sich scheiden lassen, als ich noch klein war. Und der ist einfach auch auf einem narzisstischen Spektrum unterwegs, nennen wir es so. Also ich kann nach Jahren von Psychotherapie, kann ich das einschätzen, und trotzdem triggert es einen in dem Moment, wenn dann diese Situation passiert, enorm. Und das war ein Telefongespräch, wo ich ihm irgendwann gesagt habe, hey, du, it's not gonna happen, so auf die Art. Und das war, also es war wirklich total unangenehm. Und ich bin mittlerweile auch sehr gut darin, gerade bei ihm, und es war lange Zeit sehr, sehr schwer für mich, Grenzen zu setzen. Also wirklich zu sagen, okay, stopp, also darüber reden wir nicht. Und ich wurde, also ich war so wütend. Ich war wirklich, ich habe mich total, wie, ich weiß nicht, arges Wort, aber ich habe mich total, ja, einfach schlecht behandelt und übergangen und angegriffen und abgewertet gefühlt und also wie fast mit Füßen getreten dafür, dass ich meine Entscheidung rechtfertigen musste. Also das war ganz, ganz schwierig. Habe dann kurz reagiert, habe das Gespräch aber sehr, sehr schnell beendet und habe mir dann gedacht, eigentlich, das geht überhaupt nicht, und bin dann im Nachgang tatsächlich immer wütender geworden. Habe dann das nächste Mal eigentlich sehr klar und von Anfang an gesagt, ich werde dieses Thema nicht mehr besprechen, weil, wie gesagt, noch dazu aus der Familienhistorie heraus, dass ich nicht mit ihm aufgewachsen bin, sondern er eigentlich das Land verlassen hat oder den Kontinent verlassen hat, wo er noch zwei Töchter hatte. Also allein von jemandem, das ist ja auch mal ziemlich hypocrite, gesagt zu bekommen, dass man keinen Sinn für Familienwerte hat. Ja, also das muss man schon, also die Audacity, so auf die Art, ist schon mal wow, aber gut. Und ja, man kann das dann schon, ich konnte das schon nach und nach einordnen. Aber das war für mich, glaube ich, so das Allerunangenehmste. Mittlerweile ist es okay. Er hat es akzeptiert. Und das zeigt auch wieder, dass es keinen Sinn macht, um gewisse Themen einfach immer wieder herumzutänzeln, sondern man muss einfach sich abgrenzen und manchmal auch ganz klipp und klar seine Meinung sagen.
Ja. Und deine Wut ist ja auch echt angebracht. Und all die Gefühle, die du hast und beschrieben hast, sind auch extrem angebracht. Also ich habe gerade gedacht, ja, hat er ja auch gemacht.
Ja, hat er gemacht eben. Und das ist einfach so diese selektive Wahrnehmung, die ich dann nicht pack, weil ich mir denke, sag einmal, geht's noch so auf die Art. Ja? Also das ist so delusional, wenn man möchte. Ja? Also man kann überhaupt nicht beginnen, das irgendwie aufzudröseln, weil es einfach schon so absurd skurril wird. Ja? Also es ist ja natürlich auch ein Tool, das einem dann hilft, das Ganze distanziert zu betrachten, weil man sagt, okay, das ist einfach so, ja, also kann man nicht ernst nehmen. Ja, also.
Ja. Ja, total. Also ja, Respekt, dass du da so gut durch die Situation dann, auch wenn es länger gedauert hat eventuell, aber da das so gemeistert hast, weil ich stelle es mir wirklich herausfordernd vor und ich kenne das total gut. Also jetzt natürlich nicht in speziellen die Geschichte, das kann ich natürlich jetzt nicht eins zu eins nachvollziehen, aber dass einen die Familie so stark triggern kann. Ich mag das Wort Trigger eigentlich nicht, weil es so inflationär benutzt wird, aber ich glaube, in dem Fall kann man es wirklich verwenden. Man denkt, das gibt's nicht. Also es ist ja. Und Wut ist berechtigt und Wut ist auch gut, weil Wut dann wieder Abstand schafft.
Ich habe einen sehr guten Zugang zu meiner Wut.
Großartig. Ja, das ist großartig. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig.
Du auch?
Ja.
Gut. Ja, yes. Nein. Ja, ja. Ich frage tatsächlich, weil es ist ja bei vielen Menschen so, dass sie aus gewissen Gründen das einfach nicht haben und dann oft eben eher in die Passive gehen, also in die Traurigkeit und. Und halt die Wut hilft, wie du richtig sagst, ist ein sehr aktives Gefühl und hilft, also schützt dich ja auch aktiv. Nur noch so am Rande etwas, was ich teilen möchte. Ich habe letztens in der Psychotherapie eine super coole Übung gemacht. Da ging es darum, die einzelnen Anteile, die alle in einem sind, ja, dass man die benennt und deinen Hut bekommt. Und auch im Sinne von zum Beispiel, weil wir ja auch im Sober Art Studio öfters über zum Beispiel dieses Party-Ich geredet haben, ja, dass man auch diesen Teil von sich irgendwie mit den anderen Anteilen integriert und sagt, okay, es ist alles irgendwie ein Teil von mir und es ist auch okay. Und dann es auch dadurch schafft, diesen Anteil zu integrieren und vielleicht auch anders auszuleben, ja. Also vielleicht ist das einfach ein Anteil, der einen Dopamin-Kick braucht dann und dann. Und dann, weißt du, wie du letztens irgendwann erzählt hast, reicht es auch mal im Prater mit diesem verrückten Karussell zu fahren. Hast du das auch schon?
Mit den Anteilen, die Anteile benennen? Nee, das habe ich nie. Das habe ich nie gemacht, nein. Ich finde das total schön und toll, weil wir oft eben so Sachen, wie du sagst, nicht haben wollen und dann wegdrängen wollen und das ein großer Energieaufwand ist, permanent gewisse Dinge zu verdrängen oder nicht da haben zu wollen, die nun mal da sind. Also gewisse Themen sind nun mal irgendwie da und wieder vielleicht kurz zurück mit meiner Mutter. Ich habe mich jetzt auch damit angefreundet. Also ich bin da recht befreit von und mir geht's super, aber ich glaube, hier und da wird es einfach mein Leben lang mich schon ein bisschen begleiten, wie andere Themen. So, und das ist, und diese, ja, das ist gut, weil mich erinnert es an Craving. Ich weiß nicht, ich mache gerade irgendwie diesen Bogen, der gerade im ersten Moment vielleicht keinen Sinn ergibt, aber ich finde, das macht Sinn, weil wenn wir Suchtdruck haben und den weghaben wollen, macht es nämlich auch alles nur noch schlimmer, ist auch wissenschaftlich belegt. Das heißt, es ist viel besser hinzugehen, zu sagen, okay, das darf wirklich da sein und dieses Gefühl zu erforschen, es ja zu benennen, das ist jetzt die Sucht, und dadurch es auch zu entschärfen, weil wir oft haben, dass oft das Gefühl haben oder die, also unbewusst Angst davor haben, dass diese Gefühle uns so stark übermannen, ich mag das Wort nicht, überwältigen.
richtig, richtig problematisch, so, oder? Etwas übermannt.
Ja, furchtbar. Ja, ganz arg. Schrecklich. Uns überwältigen und dass wir sie nicht handeln können und eigentlich daran sterben fast. Es ist bei der Sucht zumindest wirklich so extrem, auch wenn wir es gar nicht so extrem wahrnehmen. Aber was im Gehirn passiert, ist so. Deswegen ist es auch so tricky. Und ich glaube, mit anderen Emotionen, insbesondere Familienmitglieder, die eben auch uns sehr, sehr früh geprägt haben, geht's auch sehr tief rein. Also auch, wo wir dann eigentlich schon keinen Zugang mehr wirklich zu haben und es regt irgendwie, irgendwas ist da. Irgendwas ist da irgendwie komisch verkorkst dann und zack.
Ja, es ist halt sehr, sehr geprägt und dadurch sitzt es halt einfach auch sehr tief.
Ja, sehr.
Und ich finde total zu mit diesen Gefühle wegdrücken und dass sie aufkommen. Ich finde, es gibt auch noch so ein ganz krasses Gefühl. Und das ist Liebeskummer, wenn du das wegkriegst. Und das ist, also daran bin ich auch schon mal fast gestorben, muss ich echt so sagen. Ja. Also das war, das, also jeder sicher, aber das ist für mich so das Gefühl, was so das auch ausdrückt, so eins zu eins, ja. wenn du das einfach fast nicht mehr aushältst, weil sie dich deine Gefühle überwältigen. Und das ist auch so ein krasses Craving einfach, wenn man sagt, jetzt Stichwort, ich weiß nicht, ich meine, gibt normalen Liebeskummer, ist auch schlimm genug. Ja, gibt auch Liebeskummer mit Trauma-Bonding, auch schlimm, ist auch noch mehr in Richtung Sucht, finde ich, weil da bist du süchtig nach dem Kick oder nach dieser Inkonsistenz. Also es ist auch super spannend, was das auch tatsächlich mit einem macht, im Rückblick betrachtet. Können wir auch gerne mal eine Folge extra darüber
machen. Über Liebeskummer?
Über Liebeskummer und über Craving in Kombination, wow. Das fände ich spannend, weil da sehe ich sehr viele Parallelen, muss ich sagen.
Voll spannend, interessant, ja. Ja, Liebeskummer machen wir eine Folge, ich notiere es mir direkt. Liebeskummer betrifft ja so viel, es betrifft den Selbstwert ganz extrem, dann eben dieser Liebesentzug ist das Schlimmste, das Soziale, das so die Sicherheit, die emotionale Sicherheit, alles. Also es ist wirklich das volle Paket und ja, es klingt viel zu lieb dafür, Liebeskummer.
Ja, es klingt wirklich lieb, aber es gibt Studien, die zeigen, dass das ein ähnliches, also ähnliche Gefühle ausgeschüttet werden, wie wenn tatsächlich ein dir sehr nahestehender oder dir der nahestehendste Mensch einfach verstirbt. Ja? Das sind ähnliche Areale im Hirn. Und es ist ja auch irgendwo trifft es das ja ganz gut, weil es stirbt ja sozusagen die Idee, die du hattest von dem gemeinsamen Leben. Es stirbt die Beziehung. Ja, oder sie verändert sich im besten Fall natürlich irgendwann, wenn man dann wieder befreundet sein kann oder auch nicht. Aber auf jeden Fall in dem Moment, ja, also dieses, weiß ich, kann man gerne auch thematisieren. Broken Heart Syndrome, glaube ich, ist sehr real.
Ich finde, man könnte über all diese Themen echt nochmal jeweils einen eigenen Podcast machen. Die Elternbeziehung, holy moly. Die Kinderfreiheit. Es ist übrigens wissenschaftlich erwiesen, dass unverheiratete Singles, kinderfreie Singles, die glücklichsten Menschen sind, oder?
Ah, okay, cool. Ja, nice.
Ja, es gibt, es gibt, ja, gibt Studien zu. Na, wirklich. Also, in der Masse, also so, ne? Prozentual, scheint das die glücklichste Bevölkerungsgruppe zu sein unter den Frauen.
Ob unter den Frauen, so, ne? Genau, das wollte ich auch sagen, weil ich glaube, es gibt Studien, die zeigen, dass eben das bei Frauen so ist und bei Männern sind die glücklichsten in Beziehungen, weil da halt
ja.
viel abgeht.
ja, genau. Ja, da sind die glücklichsten irgendwie verheiratet. Ja, die profitieren halt immens.
Und von viel Free-Care-Arbeit.
Von viel Free-Care-Arbeit, richtig.
Auch ein wichtiges Thema, auch für die übernächste Podcast-Folge.
Hey, wir haben hier alles schon. Wir können einfach vorproduzieren. Hey, vielen lieben Dank noch einmal und wir sehen uns am Sonntag im Sober Art Studio. Ich freue mich auch. Dann hab einen wunderschönen Abend. Liebe Kathi, tausend Dank. Ich drück dich virtuell und
bis. Ich drück euch auch beide.
Uns beide, yes.
Bis dann.
Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ja, das war's. Das war Recap in Progress hier am ersten Donnerstag im April. Gib uns gerne Feedback. Magst du mehr noch zu diesem Thema hören? Wir haben so viele Themen natürlich angeschnitten. Es ist schwer, in diesem Format ganz in die Tiefe zu gehen. Interessiert dich noch etwas? Lass es uns wissen. Wir sind total offen und bereit, über alles zu sprechen. Und wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und fühle dich umarmt. Bis nächsten Donnerstag. Deine Linda von Sober Art.